HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
So sehr Apotheker Klaus Langheinrich auch in seinen Vorräten sucht, viele Medikamente kann er gerade nicht ausgeben.
Es vergeht kein Tag, wo wir nicht zusätzlich Lieferschwierigkeiten mit unterschiedlichen Medikamenten haben.
Die aktuelle Situation ist gespannt und sie verschärft sich immer weiter. Wir haben in allen Wirkstoffgruppen Engpässe.
Gründe für solche Lieferengpässe können Produktionsprobleme sein, können sein, dass Herstellungsprozesse umgestellt werden oder dass Ware aufgrund von Qualitätsproblemen nicht freigegeben werden kann.
Hersteller, Behörden und Krankenkassen schieben sich gegenseitig die Schuld an der Misere zu.
Das ist das eigentliche Problem, dass wir hier Versorgung sichern wollen in Deutschland und in Europa und Big Pharma uns auf der Nase rumtanzt.
In der Kritik stehen auch die Krankenkassen, weil sie sich mit Rabattverträgen an Medikamente von einzelnen Herstellern gebunden haben.
Wir brauchen eine Öffnung dieser Ausschreibung für mehrere Unternehmen. Dann kann man die Versorgung auf mehrere Schultern verteilen und die Versorgung könnte sicherer werden.
Der Gesetzgeber muss in Deutschland den Pharmafirmen Auflagen machen zur Versorgungssicherheit, wie wir das kennen, auch aus anderen Gebieten, zum Beispiel für die Trinkwasserversorgung, für die Elektrizität. Das muss es auch für Arzneimittel geben.
Schmerzmittel, Impfstoffe, Blutdrucksenker. Es gibt fast keine Arzneigruppe, die nicht betroffen ist von Engpässen. Nun ist ein Lieferengpass noch keine Versorgungslücke, aber das Problem wächst kontinuierlich und mancher Patient muss schon auf Alternativen zum gewohnten Medikament zurückgreifen. In Kliniken ist die Lage zum Teil dramatischer, wenn Narkosemittel oder Wirkstoffe fehlen, die Blutungen stillen. Die Ursachen sind vielfältig. Natürlich geht es ums Geld, aber auch um die Lieferanten. Immer mehr Medikamente werden im Ausland hergestellt, in Fernost, China oder Indien. Wenn zum Beispiel Verunreinigungen auftreten, dann kommt das ganze System ins Wanken. Warum werden kaum noch Arzneien in Europa hergestellt? Was kann die Politik tun, um die Versorgung zu sichern und welchen Preis müssen wir alle dafür zahlen? Nicht lieferbar. Gehen uns die Medikamente aus? Fragt HR2 Kultur der Tag heute Abend. Amir Emdadi kennt die Lieferengpässe aus eigener Erfahrung. Sein Sohn Kian, 16 Jahre alt, leidet unter Epilepsie und braucht ein ganz bestimmtes Medikament, um die Anfälle zu verhindern. Schönen guten Abend, Herr Emdadi.
Guten Abend, ja.
Wann haben Sie denn zum ersten Mal gesagt bekommen, dass das Medikament, das Ihrem Sohn zuverlässig hilft, nicht lieferbar ist?
Das Ganze fing circa vor zweieinhalb Jahren an, dass wir das erste Mal, also da hat es so angefangen, dass wir bei der Apotheke waren und es hieß, dass das Medikament, was mein Sohn tagtäglich zweimal pro Tag nehmen muss, nicht lieferbar ist und dass wir ausweichen sollten auf ein quasi auf das gleiche Medikament, nur von einem anderen Hersteller. Das haben wir seinerzeit auch so gemacht und haben dann festgestellt, dass mein Sohn dann häufiger Anfälle bekommen hat. Ne? Und nach Rücksprache mit unserem Arzt, unserem Hausarzt, hieß es dann, nee, dass wir bei der Rezeptur und bei dem Hersteller immer bleiben müssten, weil sonst eben die Gefahr für Anfälle sehr, sehr hoch wird und also sehr hoch steigt. Aha. Da habe ich mich dann auf den Weg gemacht und habe dann quasi erstmal übers Telefon versucht, bei den Apotheken herauszufinden, wer denn unser Medikament auf Vorrat hat, so dass ich es dann gleich bekommen kann. Und ja, muss dann feststellen, dass es wirklich eine langwierige und sehr anstrengende Sache ist, um wirklich alle Apotheken in Frankfurt und Umgebung abzutelefonieren, teilweise auch in Offenbach in Apotheken hinzufahren, um dort das Medikament zu bekommen.
Aha. Können Sie denn das Medikament ein bisschen auf Vorrat praktisch sich zu Hause hinlegen oder ist das eins, wo Sie dann immer aktuell nachholen müssen?
Also wir bekommen immer ein Rezept für das Medikament, was dann einen Monat reicht. Ja, und wir können uns selber privat jetzt nicht auf Vorrat legen, was die Medikamente angeht. Das heißt, wir müssen jeden Monat erneut auf die Suche gehen, welche Apotheke denn gerade unser Medikament da hat, mit demselben Hersteller. Und ja, das ist dann wieder so ein Glücksspiel.
Für Ihren Sohn ist es natürlich auch ganz schrecklich, wenn er dann Anfälle bekommt, wenn er ein anderes Medikament nimmt. Haben Sie das miterlebt?
Ja, selbstverständlich. Ja. Wir haben ja, wie gesagt, am Anfang war das so, dass mir das mit dem Hersteller nicht so bewusst war. Und wir haben dann das Medikament damals von meinem Ersatzhersteller von der Apotheke bekommen gehabt. Ich habe das Medikament, das ist ja zur Vorbeuge von epileptischen Anfällen, habe ich meinem Sohn gegeben gehabt. Und er hat dann am selben Abend 2 Anfälle hintereinander bekommen. Ja, und das war für ihn natürlich ein Riesenschock, weil er schon lange keine Anfälle hatte und für uns ebenso, ja. Und nachdem ich mit meinem Hausarzt diesbezüglich gesprochen habe und er mir ausdrücklich gesagt hat, nein, ich darf den Hersteller nicht wechseln und dass ich angewiesen bin auf diesen Hersteller mit der Rezeptur und genau, und jeder Umstieg bzw. jeder Wechsel verursacht erneut Anfälle für den Patienten daneben.
Sie tauschen sich mit anderen Eltern von Kindern aus, die in einer ähnlichen Situation sind. Was hören Sie da?
Also da höre ich von allen Eltern immer wieder das Gleiche, dass die an Medikamente nicht rankommen, dass die teilweise außerhalb von Frankfurt nach Offenbach, Dörnigheim, sogar Bischofsheim, also Hanau-Gegend, dahin fahren müssten, um bei einer Apotheke eben, die das gerade im Vorrat hat, dort abzuholen.
Können Sie sich noch erinnern, vor 2 Jahren, als Ihnen das erste Mal das begegnet ist, was haben Sie da gedacht, dass das sein kann in Deutschland und man bekommt ein Medikament nicht?
Ja, also am Anfang habe ich gedacht, okay, das ist die eine Apotheke, das kann ja mal passieren. Ne? Man denkt ja nicht gleich, okay, das ist in ganz Deutschland nicht erhältlich jetzt. Ja? Und nachdem ich dann aber zu Hause war und rumtelefoniert habe und gemerkt habe, dass mir jede Apotheke wirklich dasselbe gesagt hat, ja, wir haben das nicht. Und der Hersteller liefert im Augenblick nicht, die haben Lieferschwierigkeiten. Und da kam wirklich nach den ersten 1-2 Monaten und nach Rücksprache mit auch anderen Eltern, habe ich dann wirklich erfahren, dass nicht nur ich dieses Problem habe, sondern dass alle Eltern, die eben ein besonderes Kind haben, auch bestimmte Medikamente angewiesen sind für ihre Kinder, dass die alle diese Probleme haben. Da kam mir wirklich dieser Gedanke auf, das kann doch nicht sein, dass gerade hier in Deutschland, in so einem reichen Land, es so einen Engpass an Medikamenten gibt, ne, dass teilweise Medikamente gar nicht mehr lieferbar sind und wir 3 Monate auf ein Medikament warten müssten, normal theoretisch jetzt, wenn wir jetzt eine Apotheke wären.
Nicht lieferbar, man hält das kaum für möglich. Ganz herzlichen Dank, Herr M. Dadi. Am Montag beschäftigt sich auch die Sendung De facto mit dem Thema, 20.15 Uhr im HR-Fernsehen. Nicht nur bei ausgefalleneren Medikamenten kommt es zu Lieferengpässen, auch beim bekannten und beliebten Schmerzmittel Ibuprofen zum Beispiel gab es schon Probleme. Weltweit gibt es nämlich nur eine Handvoll Hersteller, die den gesamten Bedarf an Ibuprofen abdecken sollen. Wenn da ein Werk Probleme hat, einen Stromausfall, einen Hygienemangel, dann macht sich das sofort bemerkbar, dann bricht die globale Lieferkette zusammen. Birgitta Söhling ist für uns in eine Apotheke gegangen, um zu hören, wie es aktuell mit der Versorgung aussieht.
In der Rabanus-Apotheke in Österreich-Winkel herrscht lebhafter Betrieb. Eine Kundin kramt ihr Rezept hervor, doch das Blutdruckmittel, das ihr Arzt verordnet hat, ist wie so vieles momentan nicht lieferbar. Was nun? Sie überlegt.
Ich habe ja noch eine Woche Tabletten.
Ich weiß nicht, wie schnell es geht, dass wir wieder kriegen. Also das dauert. Ich kann es versuchen. Ich versuche es, aber ich kann es nicht versprechen.
Das ist wirklich schlimm.
Die Mitarbeiterin empfiehlt das Mittel eines anderen Herstellers mit demselben Wirkstoff. Doch die Kundin zögert, weil sie manche Mittel weniger gut verträgt.
Jetzt habe ich eins, das bekommt man. Jetzt weiß ich ja nicht, wenn ich ein anderes nehme, ob das bekommt.
Sie ist hier kein Einzelfall. Lieferengpässe bei Medikamenten gibt es schon länger. Doch in den letzten Monaten hat sich die Situation noch einmal verschärft, klagt Sabina Richter, Inhaberin der Rabanus-Apotheke.
An manchen Tagen ist wirklich jedes zweite Rezept betroffen. Und dann muss mit dem Arzt Rücksprache gehalten werden, das Rezept muss geändert werden, dem Patienten muss das erklärt werden. Also da geht schnell mal für einen Vorgang eine halbe Stunde drauf.
Die Apothekerin blättert durch eine Liste. Aktuell sind es 239 Präparate, mit denen sie ihre Kunden gerne versorgen möchte, die aber nicht verfügbar sind.
Antibiotika, Blutdruckmittel, Asthmasprays, Magenmittel, Entzündungshemmer, Rheumamittel. Impfstoffe, also aus allen Sparten. Man kann jetzt nicht sagen, dass das sich nur auf eine bestimmte Gruppe von Arzneimitteln bezieht.
In den meisten Fällen findet sich eine Alternative. Doch die Suche danach kostet Zeit und Nerven. Der nächste Kunde braucht ein Asthmamittel. Während Sabina Richter auf den Bildschirm starrt und tippt, bildet sich bereits eine Warteschlange vor dem Tresen.
Sie sehen das hier? Ich mache mal eine Abfrage. Sie sehen, das ist alles rot. Das bedeutet, es ist beim Großhandel nicht lieferbar. Es ist nur das Original. lieferbar. Die ganzen Reimporte sind nicht lieferbar.
Weil die Krankenkassen aber Rabattverträge mit bestimmten Herstellern abgeschlossen haben, darf sie das Original nur dann abgeben, wenn sie den Lieferengpass schriftlich begründet. Geht das bei aller Sorgfalt im täglichen Betrieb mal unter, bleibt sie auf den Kosten sitzen.
Spaß macht's nicht, weil das ist eigentlich nicht unser Ding, hier den Mangel zu verwalten, sondern wir würden lieber gerne die Kunden zu pharmazeutischen Problemen beraten als nicht lieferbare Medikamente.
Sorge bereitet ihr auch die Frage der Medikamentensicherheit. Ältere Menschen tun sich eben nicht so leicht damit, wenn das Asthmaspray plötzlich anders gehandhabt wird oder die Tabletten bei gleichem Wirkstoff anders aussehen.
Das ist für uns dann auch wieder erhöhter Schulungsbedarf. Und man hat kein gutes Gefühl und hofft, dass die Kunden das eben dann doch geregelt bekommen, ja.
Trotz aller Schwierigkeiten gelingt es den öffentlichen Apotheken aber in den meisten Fällen noch, die Patienten zu versorgen. Anders scheint es in den Krankenhäusern auszusehen. Sabina Richter.
Ich habe in der Fachpresse auch gelesen, dass in den Krankenhäusern eben auch schon wichtige Mittel, Narkosemittel und sowas knapp werden. Und das hat dann doch schon nochmal eine andere Dimension, wenn jetzt zum Beispiel Propofol nicht verfügbar ist und dann der Patient mit einem anderen, stärker wirksamen Narkotikum belastet werden muss. Also das finde ich dann schon sehr bedenklich, ja.
Narkosemittel werden auch schon knapp, da gehen wir gleich drauf ein. Erstmal verordnen wir uns eine Ruhepause in den Bergen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass man viele Krankheiten gar nicht wirklich behandeln konnte. Noch am Anfang des 20. Jahrhunderts raffte die Tuberkulose jeden siebten Erkrankten dahin. Medikamente gegen die Bakterien hatte man nicht. Für den kleinen Ort Davos war die Tuberkulose ein Segen. Davos galt als der Ort, an dem man die Krankheit heilen konnte. Allerdings hatten viele der Patienten, die dort eintrafen, gar keine Tuberkulose. Was nicht unerheblich war für die angebliche Heilung. Die Sanatorien dort inspirierten jedenfalls Thomas Mann zu seinem Roman Der Zauberberg. Die Patienten Hans Castorp und sein Vetter Joachim Ziemsen sind bei Hofrat Dr. Behrens. Der ist leitender Arzt im Lungensanatorium Berghof in Davos und ein sehr spezieller Zeitgenosse.
Mahlzeit, die Herren, sagte Behrens. Immer auf der Walze? War wohl fein in der großen Welt? Ich komme gerade von einem ungleichen Zweikampf auf Messer und Knochensäge. Große Sache, wissen Sie? Rippenresektion. Früher blieben 50% dabei auf dem Tisch des Hauses. Jetzt haben wir es besser raus. Aber öfters muss man doch Mortis Causa vorzeitig einpacken. Na, der von heute konnte ja Spaß verstehen, blieb für den Augenblick ganz stramm bei der Stange. Doll so ein Menschenthorax, der keiner mehr ist. Weichteil, wissen Sie? Unkleidsam. Leichte Trübung der Idee sozusagen. Na, und Sie? Was macht die Werte Befindität, hm? Ist wohl ein fidelerer Lebenswandel zu zweien. Was, Ziemsen, alter Schlauberger? Warum weinen Sie denn, Sie Vergnügungsreisender? Wandte er sich auf einmal an Hans Castorp. Öffentliches Weinen ist hier nicht erlaubt. Hausordnungsverbot, da könnte jeder kommen.
Das ist mein Schnupfen, Herr Hofrat, antwortete Hans Castorp. Ich weiß nicht, wie es möglich war, aber ich habe mir einen enormen Katarrh geholt. Husten habe ich auch und auch etwas Fieber, merkte Hans Castorp noch an.
»Was Sie sagen«, rief Behrens, »Sie wollen mir wohl Neuigkeiten erzählen? Glauben Sie, ich habe keine Augen im Kopf?« Und er deutete mit dem gewaltigen Zeigefinger auf seine beiden blutunterlaufenen, blau quellenden, tränenden Augäpfel. »Wie viel ist es denn übrigens?« Hans Castorp nannte bescheiden die Ziffer. »Vormittags? Nicht übel. Für den Anfang gar nicht so unbegabt.«
Zurück in die Realität. Nicht lieferbar. Gehen uns die Medikamente aus? HR2 Kultur, der Tag. Lange war es so, dass sich Lieferengpässe vor allem in den Krankenhäusern bemerkbar gemacht haben, dass die normalen Apotheken mehr oder weniger verschont geblieben sind. Aber wie wir gerade gehört haben, hat sich das geändert. Und damit ist klar, die Lage in den Klinikapotheken hat sich noch weiter verschärft. Dr. Annette Sattler ist Leiterin der Krankenhausapotheke am Klinikum in Nürnberg. Guten Abend, Frau Dr. Sattler.
Guten Abend aus Nürnberg.
Wenn ein Medikament zur Neige geht und Sie keinen Nachschub bekommen können, dann nennen Sie das Leerlaufen. Das ist im Krankenhaus natürlich eine Katastrophe, wenn das passiert. Welche Arzneien betrifft das? Sind das bestimmte, die manchmal schwer zu bekommen sind, oder ist es schon die gesamte Palette wie in der Apotheke?
Man muss wirklich sagen, es ist die gesamte Palette. Also es geht los mit Vitamintropfen, die bei uns durchaus auch vorkommen. Und endet eben bei den eben schon erwähnten Narkosemedikamenten, die uns natürlich auch viel Freude bereiten. Antibiotika sind knapp, Blutdrucksenker sind natürlich auch bei uns knapp, denn die Patienten, die als Dauertherapie brauchen, kommen ja auch mal in den stationären Bereich. Also es ist wirklich die gesamte Bandbreite.
Wenn Sie jetzt erfahren, dass das Narkosemittel Propofol aktuell nicht zu bekommen ist, was machen Sie denn dann?
Naja, nicht zu bekommen bedeutet in dem Augenblick erstmal sofort zu schauen, wie viel wir noch haben. Wir sind als Krankenhausapotheken sowieso, sage ich jetzt mal, verpflichtet, dass wir immerhin für 14 Tage einen Vorrat vorhalten müssen. Diese Vorschrift der 14-Tages-Vorratshaltung, naja, die stammt meiner Meinung nach aus einer Zeit, als man überbrücken musste, dass man einen LKW verunglückt oder so. Mhm. Wir sind eben mittlerweile so weit, dass wir bei sehr kritischen Präparaten wie eben Narkosemitteln oder auch wichtigen Antibiotika darauf achten, unsere Vorräte erheblich höher zu fahren. Wir haben höhere Sollbestände festgelegt, für uns schon intern. Das ist natürlich ein erheblicher Kostenfaktor. Wir brauchen nicht nur den Platz und die Räumlichkeiten, sondern es ist eben auch gebundenes Kapital.
Na klar. Mhm.
Und in dem Moment, wo wir erfahren, dass etwas eng wird, also wie jetzt zum Beispiel das Narkosemittel Propofol, dann ist tatsächlich unsere erste Reaktion, beziehungsweise die erste Reaktion ist gewesen, als auch wir tatsächlich so eine Information bekamen, zu schauen, klar, wie viel haben wir im Moment noch und die Anwender zu kontaktieren, nachdem wir festgestellt hatten, es kann tatsächlich sehr knapp werden. Es hätte passieren können, dass wir eben auch leerlaufen. Ich war nicht sicher, ob wir von dem Moment an, als diese Information kam, tatsächlich bis zur nächsten Lieferung hinkommen. Und dann war der nächste Schritt oder eigentlich der parallele Schritt, zum Glück sitze ich ja nicht alleine da, mhm, dass zugleich Mitarbeiterinnen angefangen haben, bei anderen Anbietern als unserem Standardlieferanten zu telefonieren und nachzufragen und tatsächlich dann auch gegebenenfalls für etwas höhere Preise. Es gibt einen Anbieter am Markt, der die Situation jetzt auch gleich genutzt hat, seine Preise zu erhöhen.
Ja, das ist ja erfreulich, ja.
Ja, das ist ganz prima, aber wir haben uns dann ganz schnell überlegt, wir diskutieren da jetzt nicht lange rum. Je länger wir überlegen, umso höher ist das Risiko, dass diese Ware dann weg ist, bis wir es uns überlegt haben.
Das Darauf heißt, setzt der Hersteller natürlich, ja.
Ja, klar, aber in dem Moment war uns das Risiko zu hoch, tatsächlich leer zu laufen, und wir haben dann eben auch teurere Ware zugekauft, sodass wir dann so ein Stück weit Entwarnung geben konnten und jetzt sozusagen vom Alarm wieder zurück in Alarmbereitschaft sind und tatsächlich genügend Ware an Lager haben, um sicher zu sein, dass wir unsere Patienten zuverlässig versorgen können, wenn es nicht nochmal irgendwie für längere Zeit eine Katastrophe gibt. Aber das bedeutet tatsächlich auch für unsere Anwender, für unsere Anästhesisten, dass sie im Moment von uns, ich möchte nicht sagen ein Sammelsurium, so viele Anbieter sind es nicht, aber tatsächlich in kurzen Abständen unterschiedliche Verpackungen mit demselben Arzneimittel, aber letzten Endes von verschiedenen Herstellern geliefert bekommen, was natürlich auch für die Anwender eher unangenehm und unpraktisch ist.
Da muss man dann ganz genau hingucken, dass einem der kaum Fehler unterläuft.
Ja, so ist es tatsächlich.
Ja, wir haben es aus der Apotheke schon gehört, das bindet alles natürlich auch Arbeitskräfte. Wie ist das bei Ihnen? Wie sehr fällt das ins Gewicht?
Das fällt sehr stark ins Gewicht. So über den Daumen schätze ich, dass bei uns, ja, alleine mit der, ich sag jetzt mal, Schreibtischarbeit, also telefonieren, EDV-Stammsätze verändern, das gehört dann ja auch noch dazu, Kunden informieren, Anwender informieren, wieder Rückumstellungen machen. Vorher alleine schon, Propofol ist jetzt vergleichsweise einfach, weil klar ist, die Alternative ist Propofol, Punkt. Aber bei anderen Präparaten fangen wir dann auch sofort an zu suchen, gibt es ähnliche Alternativen, können wir mit den Kunden gemeinsam absprechen, also mit den Anwendern, mit den Ärzten gemeinsam absprechen, die ja im Klinikum unsere unmittelbaren Kunden sind, dass sie eine Therapie umstellen. Also mit diesen Aufgaben sind unter dem Strich ungefähr 2 Vollzeitkräfte beschäftigt. Und hinzu kommt natürlich für alle, die bei uns arbeiten, eigentlich ein ständiger Mehraufwand, weil mehr kleine Lieferungen auch kommen. Auch das ist tatsächlich ein Problem. Es gilt ja in der Öffentlichkeit, also in der öffentlichen Wahrnehmung, auch seitens der Behörden und auch der Hersteller, nicht als Lieferengpass oder gar Lieferabriss, wenn wir kontingentiert beliefert werden. Mhm. Und statt zum Beispiel einmal im Monat einen Monatsbedarf alle ja jede Woche dann einen Wochenbedarf bestellen müssen. Mhm. Aber für uns bedeutet das natürlich viermal so viele Bestellungen, viermal so viele Wareneingangskontrollen, viermal so viele Wareneingangsbuchungen. Die Finanzabteilung muss viermal so viele Rechnungen verbuchen. Unsere Mitarbeiter müssen viermal so oft anfangen, dieses Präparat in die Regale zu räumen. Also unter dem Strich ist es eigentlich nicht mehr bezifferbar, was wir da an Mehraufwand haben, weil wir eigentlich so damit beschäftigt sind, dass auch keiner auf die Idee kommt, sich hinzustellen, sich die Zeit zu nehmen, diese Zeit wirklich zu dokumentieren.
Das macht man sich gar nicht so klar, wenn man von solchen Lieferengpässen hört. Welche Begründungen werden Ihnen denn mitgeteilt, warum etwas nicht lieferbar ist?
Das ist ein bunter Strauß, muss man fast sagen. Also fast schon platt sind eben die Begründungen. Naja, der Rohstoff ist vom Hersteller nicht lieferbar. Das ist tatsächlich ein Problem, was häufig auftritt, gerade auch dadurch, dass wir letzten Endes von Herstellern weit im Ausland, in Ostasien, Südostasien in vielen Fällen abhängig sind. Ich möchte fast sagen, putzigste, was wir hatten, war letztes Jahr, als ein Hersteller uns mitteilte, dass die Leerfläschchen, in die ein Präparat hätte abgefüllt werden sollen, leider nicht rechtzeitig zur Produktionsstätte geliefert werden konnten, weil das Schiff mit den Fläschchen auf dem Rhein mit dem Niedrigwasser nicht mehr fahren konnte. Okay. Also auch der Klimawandel muss mit herhalten. Was allerdings tatsächlich auch vorkommt, ist, dass Produktionsstätten letzten Endes von Aufsichtsbehörden vom Netz genommen werden, dass also Aufsichtsbehörden zum Ergebnis kommen, oh, da gibt's Abweichungen im Bereich der Qualitätssicherung. Wir bekommen dann in der Regel keine klare Auskunft, wie groß das Problem eigentlich war oder was es für ein Problem war, so dass wir auch überhaupt nicht einschätzen können, wie lange das dauern wird und was da sein wird. Aber diese Problematik, dass auch behördlicherseits Produktionsstätten vom Netz genommen werden und dadurch ausfallen, das haben wir tatsächlich auch nicht nur bei Produktionsstätten, die irgendwo in Indien oder China inspiziert wurden, sondern das haben wir durchaus auch bei Produktionsstätten in Europa und in den USA, wo ich, wie gesagt, sagen muss, ich weiß nicht, was es tatsächlich in diesen Einzelfällen für Probleme waren. Und dann ist es natürlich auch schwer einzuschätzen, ob das berechtigt war oder nicht.
Auf jeden Fall müssen Sie mit dem Ergebnis dann klarkommen.
Wir müssen mit dem Ergebnis klarkommen.
Vielen Dank, Annette Sattler, Leiterin der Krankenhausapotheke am Klinikum in Nürnberg. Jetzt haben wir den schlechten Zustand eindrücklich beschrieben bekommen. In den normalen Apotheken und in den Kliniken kämpfen alle mit den Engpässen. Das bindet Zeit und Personal und führt teilweise auch schon zu einer schlechteren Versorgung der Patienten. Wir hatten ja das Beispiel von Kian, der mit seinem gewohnten Medikament die epileptischen Anfälle zuverlässig unterbinden kann und dann mit einem anderen Präparat doch Anfälle bekommen hat. Begeben wir uns also jetzt auf Spurensuche. Was sind die Ursachen für die Lieferengpässe? Professor Gerd Gläske, Pharmazeut und Gesundheitsökonom an der Uni Bremen mit dem Schwerpunkt Arzneimittelversorgung. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Es gibt nicht den einen Schuldigen, nicht die eine Sache, die das System zum Kippen bringt. Es sind viele Ursachen. Welche würden Sie denn zuerst nennen?
Naja, das ist vielleicht eine grundsätzliche Kritik, die ich äußern möchte. Es ist natürlich immer die Fragestellung, warum wenden sich so viele Hersteller zum Beispiel an Produktionsstätten, die weit entfernt liegen. Insofern kann man nicht umhin, auch kapitalistische Aspekte in den Vordergrund zu setzen. Es geht darum, bei relativ niedrigen Preisen, die bei uns in der Zwischenzeit bei vielen Produkten im Markt erkennbar sind, natürlich in Gegenden zu produzieren, in denen man möglichst noch viel Gewinn macht, viel Profit mitnehmen kann und das leider eben oftmals zulasten der Qualität geht. Ich meine, Frau Sattler hat das ja wunderbar beschrieben und man muss den Krankenhausapothekerinnen und Apothekern wirklich dankbar sein, weil die Ersten waren, die sozusagen auf dieses Problem aufmerksam gemacht haben. Ich habe vor etwa 10 Jahren schon mit Krankenhausapothekern gesprochen, die sozusagen Einzelfälle immer geschildert haben. Aber diese Einzelfälle waren eben auch schon gravierend genug, weil es oftmals zum Beispiel um Präparate ging, die in der Onkologie dringend gebraucht werden, die als Kombinationsprodukte in der Onkologie eine wichtige Rolle spielen, wie Melphalan als ein Wirkstoff. Und da trifft das zu, was Frau Sattler gerade gesagt hat, dass eben andere Firmen auch sozusagen aus Profitgründen dann plötzlich diese Wirkstoffe, die tatsächlich gebraucht werden, aber die offensichtlich etwas knapp werden, zu immens hohen Preisen und zu deutlichen Preissteigerungen in den letzten Jahren verkaufen. Das heißt, ich habe Geschäfte auf beiden Seiten. Auf der einen Seite soll möglichst günstig produziert werden, auf der anderen Seite macht man aus dem Mangel ein Geschäft und verkauft eben solche Produkte dann besonders teuer. Also man sieht, dass auf allen Seiten im Prinzip die Ökonomisierung den Pharmamarkt durchaus erreicht hat. Und das ist sicher einer der wesentlichen Gründe, warum es zu diesen Problemen gekommen ist.
Können wir da auch davon reden, dass da eine künstliche Verknappung möglicherweise mit im Spiel ist, um dann eben mehr zu verdienen?
Ach, das ist ein sehr schönes Stichwort, Frau Renk, was Sie dort ansprechen. Das ist sicherlich etwas, was man schwierig im Einzelfall nachvollziehen kann. Dennoch habe ich das Empfinden, dass manchmal, und wir haben da auch Beispiele gefunden, manchmal eben Pharmafirmen ganz bestimmte Produkte nicht mehr unbedingt im lieferfähigen Markt halten, weil sie eigentlich dieses Produkt vom Markt nehmen wollen, aber letzten Endes sozusagen diesen Grund genauso wenig wie die Qualitätsgründe, die Frau Sattler erwähnt hat, nach außen bringen. Das heißt, wir haben auch bestimmte Strategien von Herstellern, die dann sagen, naja, wir machen jetzt mal eine Verknappung unseres Produktes zu dem und dem Milligramm-Dosierungsbereich, dann werden die Ärzte, die Apotheker sich schon was einfallen lassen und dann können wir sozusagen unser Produkt geräuschlos aus dem Markt nehmen, was immerhin günstiger zu sein scheint, als öffentlich damit umzugehen. Also auch das sind natürlich Aspekte, die eine Rolle spielen, bis hin zu dem Punkt, auch das muss man berücksichtigen, dass im Grunde genommen nicht nur die Krankenhausapotheken verantwortlich sind dafür, 2 Wochen Vorräte zu halten, sondern auch die Pharmaindustrie ist laut Arzneimittelrecht, Paragraph 52b, verantwortlich dafür, dass auch eine chronische Versorgung aufrechterhalten kann, zumindest für 2 Wochen. Mhm. Und das ist etwas, was an sich eine gesetzliche Regelung darstellt, was man aber erkennen kann. Es wird umgangen und es gibt keine Sanktionierung. Das ist immer das Problem, dass dann in den Gesetzen steht, es sollte oder man soll darauf achten oder wie auch immer, aber es gibt keine Sanktionierung. Es gibt also nicht den Hinweis darauf, dass die Firmen dann letzten Endes dafür gerade stehen müssen, wenn bestimmte Produkte nicht mehr lieferbar sind, dass sie sozusagen für die Kosten aufkommen müssen. Zum Beispiel dann im Krankenhaus, was Frau Sattler erläutert hat, dass dann vielleicht 2 Vollzeitkräfte damit beschäftigt sind, Alternativen zu suchen. Wer finanziert denn das, bitte schön, wenn es zu solchen Ausfällen kommt und man wirklich gezwungen ist, Alternativen zu finden? Man muss dann nicht nur weit rum telefonieren, sondern man muss auch sehr kreativ sein mit der Fragestellung umhergehen, wer könnte denn eigentlich uns noch behilflich sein? Insofern gibt es sicherlich auch da schon, ich sag mal so etwas wie Schutzorganisationen im Krankenhaus, dass sich manche Krankenhäuser zusammentun und sagen, wir wollen uns gegenseitig unterstützen, wenn es zu solchen Problemen kommt.
Nun spielt das Geld ja auch für die Krankenkassen eine erhebliche Rolle. Die möchten natürlich möglichst wenig bezahlen, haben deshalb Rabattverträge mit den Arzneimittelherstellern. Welche Rolle spielen diese Rabattverträge bei der Verknappung?
Ja, auch das ist ein wichtiger Punkt. Da wollen die Krankenkassen nicht immer so richtig ran an dieses Thema. Und wenn man das anspricht, dann wird es oftmals verkleinert oder sozusagen nicht in der Wichtigkeit dargestellt, die ich schon darin sehe. Also man muss sich vorstellen, dass Krankenkassen natürlich darauf achten sollen. Das ist auch völlig klar. Das ist auch klar sozusagen für uns als Versicherte, dass hier eine Wirtschaftlichkeit auch beachtet wird und eine möglichst günstige wirtschaftliche Versorgung auch mit Arzneimitteln geschieht. Was wir im Grunde genommen zum großen Teil auch in Deutschland haben, das ist sicherlich auch einer der Aspekte, der eine Rolle spielt, wenn man sieht, dass die Durchschnittspreise bei bestimmten Produktgruppen, also bei Generika zum Beispiel, also bei den vielen Arzneimitteln, die gerade bei chronischen Erkrankungen sehr häufig verordnet werden, relativ niedrig geworden sind. Und das ist sicherlich auch ein Aspekt, der auf die Rabattverträge zurückgeht. Das sind immerhalb 4,5 Milliarden, die im letzten Jahr da eingespart worden sind. Aber das Problem liegt vor allen Dingen darin, und das hat eine Studie gezeigt, die zwar auch industrieunterstützt, gerade vorgestern erschienen ist, aber dennoch auch einen richtigen Punkt herausstellt, dass da vor allen Dingen Lieferengpässe entstehen, wo Krankenkassen nur mit einem einzigen Hersteller einen Rabattvertrag abgeschlossen haben. Ja. Und das ist natürlich ein Punkt, wenn bei diesem einzigen Hersteller Lieferprobleme entstehen, die Produktionsstätte vielleicht geschlossen wird. Es gibt auch Fälle, das war bei einem Krebsarzneimittel, wo die Produktionsstätte die einzige abgebrannt ist. Auch solche Probleme gibt es natürlich. Dann ist dieser einzige Hersteller nicht mehr lieferfähig und das Produkt ist nicht mehr lieferbar. Und insofern plädiere ich ganz eindeutig dafür, was auch manche Kassen bereits machen, dass sie mit mehreren Herstellern, mit 2, 3 oder 4 Herstellern solche Rabattverträge vereinbaren, sodass man Alternativen hat, sodass andere Hersteller einspringen können. Denn Sie müssen sich ja Folgendes vorstellen, auch das ist wieder ein ökonomischer Aspekt. Wenn ein Hersteller einen Rabattvertrag mit einer Kasse macht, dann sind alle anderen Hersteller, die vielleicht den gleichen Wirkstoff, das gleiche Arzneimittel, wenn man so will, herstellen könnten, zurückhaltend in der Produktion der Menge, weil man ja weiß, die Millionen von Versicherten bekommen von der Kasse dieses Arzneimittel dieses Herstellers. Das bedeutet also, wenn ein Hersteller ausfällt, dass die anderen gar nicht darauf vorbereitet sind, einspringen zu sollen oder zu müssen.
Die können dann gar nicht.
Sie können dann gar nicht so schnell produzieren oder sozusagen auch den Leerlauf, wenn man so will, der Versorgung ausgleichen. Und das ist natürlich ein Wabonspiel, was dann bei den Kassen gespielt wird, was ich nicht gut nachvollziehen kann. Ich würde immer dazu raten,
dass man mehrere Hersteller hat. Da will jetzt auch die Politik ran. Da will die Politik auf jeden Fall ran. Das werden wir später noch hören. Vielen Dank, Professor Gleske. Wir sprechen später nochmal über mögliche Lösungsansätze. Also, wir haben verstanden, ein großes Problem ist die Verlagerung der Wirkstoffherstellung ins Ausland. Indien ist einer der größten Lieferanten für Medikamente weltweit. Und unter welchen Produktionsbedingungen dort gefertigt wird, das hat sich unser Korrespondent Bernd Musch-Buchowska für uns angeschaut.
Noch ist Indien einer der größten Hersteller und Exporteure von Arzneimitteln und Impfprodukten weltweit. Doch strengere Auflagen und Qualitätskontrollen haben bereits zu Einschnitten bei den Pharmaunternehmen des Landes geführt. Die Vorschriften in der Pharmaindustrie würden in vielen Fällen nicht eingehalten, sagte Dinesh Thakur, ein Whistleblower, der seit Jahren Verstöße bei der Arzneimittelherstellung anprangert, in einem Fernsehinterview. In Indien gibt es kein wirksames Regelwerk. Verstöße werden bestenfalls öffentlich gemacht, aber nicht strafrechtlich verfolgt. Die Qualitätsrichtlinien sind ja da, aber wenn den Herstellern niemand auf die Finger schaut, nehmen sie Abkürzungen. Indien gilt als die Apotheke der Welt. Mehr als die Hälfte aller Impfprodukte werden in indischen Pharmaunternehmen hergestellt und fast 40% der Generika, die auf dem US-Markt verkauft werden. Allein in der EU habe Indien im vergangenen Jahr Arzneimittel im Wert von umgerechnet über 30 Milliarden Euro verkauft, berichtete der Verband der europäischen Arzneimittelbranche, davon 8 Milliarden in Deutschland. Die Branche habe in den vergangenen Jahren Wachstumsraten von bis zu 12% verzeichnet, sagt der indische Pharmaexperte Gudaf Kumar Jain. Indien ist ein Global Player auf dem Arzneimittelmarkt. Wir sind der wichtigste Lieferant von Generika in die USA. Allein in Deutschland wurden im vergangenen Jahr Generika-Arzneimittel aus Indien im Wert von mehreren Milliarden Euro umgesetzt. Indien ist von der Landkarte der Pharmaindustrie nicht wegzudenken. Immer häufiger erfüllen die in Indien hergestellten Arzneimittel nicht die Qualitätsanforderungen in den Zielländern. Erst in den vergangenen Monaten hat die in den USA zuständige Behörde FDA in einer südindischen Pharmafabrik ernsthafte Verstöße gegen Produktionsvorschriften festgestellt und angemahnt. Medienberichten zufolge erfüllen nur 25% der rund 12.000 indischen Hersteller die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO. Auch indische Vorschriften würden immer häufiger nicht eingehalten, sagt Gudaf Kumar Jain. Deutschland ist ein entwickeltes Land und Indien noch ein Entwicklungsland. Die Regeln und Vorschriften in beiden Ländern sind sehr unterschiedlich. Allein beim Wasser. Unser Trinkwasser wird in Deutschland bestenfalls zum Waschen verwendet. Und das betrifft auch die Medikamente, die wir hier in Indien verkaufen. Die erfüllen längst nicht die Qualitätsansprüche in Deutschland.
into the regulatory conditions of the Germany.
Dennoch landen auch in deutschen Apotheken Medikamente made in India. Auch Marken wie zum Beispiel Ratiopharm, Stada oder Hexal lassen Arzneimittel in Indien produzieren. Für den Verbraucher ist dies jedoch meist nicht zu erkennen. In der Packungsbeilage muss entweder der Hersteller oder der Importeur eines Medikaments angegeben werden. Vor 2 Jahren hatten Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung aufgedeckt, dass bei der Arzneimittelproduktion im südindischen Hyderabad durch unsachgemäße Abwasserentsorgung multiresistente Keime in die Gewässer und den Boden gelangen. Mit katastrophalen Folgen für die Umwelt und die Gesundheit, weil Antibiotika gegen resistente Bakterien nicht mehr wirken. Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnet multiresistente Keime als eine der größten globalen Bedrohungen. Schon jetzt sterben weltweit 700.000 Menschen jedes Jahr an Infektionen, bei denen Medikamente versagen.
Produktionsbedingungen in Indien, die weder für die Menschen vor Ort gut sind, noch für diejenigen, die das Produkt dann kaufen. Die Bilder von farbigen Gewässern in Indien, in denen sich resistente Keime tummeln, haben wir vor Augen. Über den Tourismus kommen die Keime dann zu uns und werden mit Antibiotika behandelt, gegen die sie in Indien bereits Resistenzen entwickelt haben. Man braucht keine Fantasie, um sich auszumalen, dass das nicht nur in Indien, sondern auch in China so ist, wo ebenfalls sehr viele Medikamente für den deutschen Markt hergestellt werden. Aber zurück nach Davos, in eine Zeit, in der Medikamente sowieso knapp waren und man gegen die Tuberkulose noch keines entwickelt hatte. Hofrat Dr. Behrens untersucht Hans Castorp mit seinen bescheidenen Mitteln.
Ach so, das wären nun Sie, sagte Behrens, fasste Hans Castorp mit seiner riesigen Hand am Oberarm, rückte ihn von sich und betrachtete ihn scharf. Nicht ins Gesicht blickte er ihm, wie man einen Menschen ansieht, sondern auf den Körper. Drehte ihn um, wie man einen Körper umdreht, und betrachtete auch seinen Rücken. »Hm«, sagte er, »na, wollen mal sehen, wie Sie sich anspielen.« Und er begann sein Klopfen. Er klopfte überall und kehrte zu verschiedenen Stellen mehrmals zurück. Längere Zeit klopfte er abwechselnd und zu Vergleichszwecken links oben beim Schlüsselbein und etwas weiter unten. »Tief atmen, husten«, kommandierte der Hofrat, der nun das Hörrohr wieder zur Hand genommen. Und Hans Castorp arbeitete schwer, wohl 8 oder 10 Minuten lang, während der Hofrat ihn abhorchte. Er sprach kein Wort dabei, setzte das Hörrohr nur dahin und dorthin und horchte namentlich und wiederholt an den Punkten, wo er vorhin schon mit Klopfen verweilt hatte. Dann schob er das Instrument unter den Arm, legte die Hände auf den Rücken und blickte zwischen sich und Hans Castorp auf den Fußboden nieder. »Ja, Castorp«, sagte er, und es geschah zum ersten Mal, dass er den jungen Mann einfach mit Nachnamen nannte. »Die Sache verhält sich so präter propter, wie ich sie mir schon immer gedacht habe. Ich habe sie auf dem Strich gehabt, Castorp. Nun kann ich's Ihnen ja sagen. Von vornherein, schon seit ich zuerst die unverdiente Auszeichnung hatte, Sie kennenzulernen, und ziemlich sicher vermutet, dass Sie im Stillen ein Hiesiger wären.« Und das auch noch einsehen würden, wie schon so mancher, der zum Spaß hier heraufkam und sich mit erhobener Nase umsah und eines Tages erfuhr, dass er gut täte, und nicht bloß gut täte, bitte mich wohl zu verstehen, hier ganz ohne unbeteiligte Neugiersallüre eine etwas ausgiebigere Station zu machen. Hans Castorp hatte sich verfärbt.
Nicht lieferbar gehen uns die Medikamente aus, HR2 Kultur der Tag. Wir haben es gehört, insbesondere im Bereich der Generika, also der Präparate ohne Patentschutz, wird sehr viel im Ausland produziert, mit den genannten Folgen, die eine solche Abhängigkeit mit sich bringt. Der Verbraucher findet auf der Verpackung oder dem Beipackzettel keinen Hinweis darauf, dass seine Tabletten gar nicht in Deutschland hergestellt wurden. Dabei gibt es doch sehr viele deutsche Pharmaunternehmen, 817 um genau zu sein. Was machen die auf deutschem Boden? Daniel Donat hat sich umgehört.
Wer kennt sie nicht? BASF, Bayer, Merck, die großen deutschen Pharmahersteller. Alles deutsche Unternehmen, die aber schon lange zum großen Teil im Ausland produzieren. Doch was machen die deutschen Pharmaunternehmen eigentlich noch hierzulande? Laut dem Wirtschaftsverband der forschenden Pharmaunternehmen ist vor allem der Bereich der Forschung und Entwicklung ein wichtiges Standbein der Pharmabranche in Deutschland. Zu dem Verband zählen 45 Unternehmen mit insgesamt 80.000 Beschäftigten. Davon arbeiten allein 17.000 in der Arzneimittelforschung. Geforscht wird unter anderem in der Onkologie oder zu Herz-Kreislauf- und Entzündungskrankheiten. also vor allem zu Krankheiten, deren Behandlung mit Medikamenten häufig viel Geld kostet und wo sich die Investitionen in die Forschung auch rentieren. 2018 haben die deutschen Pharmahersteller fast 7,4 Milliarden Euro in die Forschung und Entwicklung von Arzneien investiert. Das sind ungefähr 16% vom Gesamtumsatz, der in der Pharmabranche erzielt wurde. Ein Wert, der höher ist als im Automobil- oder Maschinenbau. Keine Überraschung, denn die Entwicklung von neuen Medikamenten ist aufwendig. Zum Teil wird über Jahre an neuen Wirkstoffen geforscht. In den vergangenen Jahren wurden viele neue Arzneimittel zu einem großen Teil von Biotechnologiefirmen entwickelt. Hier sehen Kritiker aber eine Schwäche der deutschen Pharmabranche. Die Umstellung auf Biotechnologie sei verschlafen worden, ähnlich wie die Automobilbranche die Wende hin zur Elektromobilität lange hinausgezögert hat. Deutschlands Stärke waren lange chemisch hergestellte Schmerzmittel und Beta-Blocker. Diese werden aber mittlerweile von gentechnisch hergestellten Präparaten abgelöst. Doch von einem rein deutschen Pharmaunternehmen kann heute ohnehin kaum noch die Rede sein. Die meisten Unternehmen gehören mittlerweile zu internationalen Konzernen. Sie forschen an mehreren Standorten weltweit, über Ländergrenzen hinweg. So ist zum Beispiel die Firma Höchst schon lange unter internationalem Dach. Mittlerweile ist sie eine Gesellschaft der französischen Sanofi-Gruppe. Eine wichtige Rolle, die die Pharmaunternehmen auf nationaler Ebene noch spielen, ist die Verteilung von Medikamenten. Sie lassen die Medikamente im Ausland herstellen und liefern sie dann an Großhändler im Inland aus. Dabei gilt, nur Pharmaunternehmen mit einem Sitz in Deutschland können hier auch Medikamente verbreiten.
Die Pharmafirmen haben ihr Auskommen. Was in den Apotheken unseres Landes vorrätig ist oder eben nicht, darüber müssen sich die Unternehmen noch wenig Gedanken machen. Aber das soll sich ändern. Längst ist das Thema der Lieferengpässe bei den Politikern angekommen und die Bundesregierung will das Problem angehen. Welche Maßnahmen auf den Weg gebracht werden sollen, das berichtet uns Vera Wolfskämpf aus Berlin.
Schmerztabletten, Hormone und sogar Betäubungsmittel. Es gibt derzeit eine ganze Reihe von Medikamenten mit Lieferengpässen. Mehr als 270 listet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auf. Das Problem hat sich in den letzten Jahren noch verschärft. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte vergangene Woche:
Was die Arzneimittel angeht, treibt mich die momentane Lage sehr um. Und deswegen möchten wir eben mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen dort auch gegensteuern. Das ist nicht ganz einfach, weil wir natürlich auch in weltweiten Lieferketten sind.
Der CDU-Minister will die Meldepflichten verschärfen. Bisher melden Pharmaunternehmen Engpässe freiwillig an das Bundesinstitut. Die Behörde gibt die Info weiter und kann auch eingreifen. Zum Beispiel herausfinden, warum es den Lieferengpass gab oder dafür sorgen, dass Medikamente schneller zugelassen werden. Künftig sollen die Pharmahersteller Engpässe verpflichtend melden. Dabei geht es um versorgungskritische Medikamente, also zum Beispiel für Narkosen oder Krebstherapien. SPD-Fraktionsvize Bärbel Baas erklärt:
Da darf es nicht zu Versorgungslücken kommen, weil da geht es um Leben und Tod. Und insofern ist es jetzt wichtig, dass wir Meldepflichten einführen, dass verpflichtend gemeldet wird, wie ist der Produktionsstand, wie sind die Absatzmengen und gibt es tatsächlich Versorgungslücken.
Damit diese Vorschrift bald gilt, soll sie in das Gesetz zum fairen Kassenwettbewerb aufgenommen werden, über das der Bundestag noch berät. Es soll im Februar beschlossen sein. Die SPD und Bundesgesundheitsminister Spahn sind außerdem dafür, dass Apotheken und Großhändler mehr Medikamente auf Vorrat haben. In einem Positionspapier der SPD heißt es außerdem, es brauche Vertragsstrafen, wenn Händler Medikamente nicht wie vereinbart liefern können. Und da liegt das Problem noch tiefer. Medikamente sollen günstig sein, besonders jene mit Rabattverträgen, für die Krankenkassen mit Herstellern extra günstige Preise verhandeln. Oft lässt die Pharmaindustrie deshalb in Niedriglohnländern wie Indien oder China produzieren. Hubertus Kranz vom Bundesverband der Arzneimittelindustrie.
Und das kann man nur, indem man häufig auf Hersteller in diesen Ländern zurückgreift, weil sie ansonsten kein Fertigarzneimittel anbieten können, das ein Preisniveau erreicht, das von den Krankenkassen erstattet wird.
Und sobald ein Hersteller dort einen Wirkstoff nicht liefern kann, fehlt hierzulande das Medikament. Es wäre also wichtig, dass Pharmaunternehmen nicht nur von einem Hersteller abhängig sind. Solche Fragen will Bundesgesundheitsminister Spahn in Europa gemeinsam angehen, zum Beispiel das europäische Vergaberecht. Ändern.
Dass wir nicht nur nach dem Preis gehen bei Arzneimitteln, in der Frage, wer bekommt den Zuschlag für einen Rabattvertrag für Arzneimittel, sondern dass wir auch nach der Frage gehen, wo sind Produktionsstandorte und Lieferketten, die auch hier bei uns in der Europäischen Union dann auch Lieferfähigkeit garantieren.
Der CDU-Minister will das nächste Jahr dafür nutzen, wenn Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Eine gesetzliche Änderung hat der Bundestag allerdings schon im Sommer beschlossen. Künftig sollen Krankenkassen nicht nur nach dem Preis gehen, wenn sie Rabattverträge mit Pharmaunternehmen schließen. Das Medikament muss auch dem Bedarf entsprechend ohne Lücken lieferbar sein.
Also die Politik kümmert sich. Dr. Gerd Gläske hat die Professur für Arzneimittelversorgungsforschung an der Uni Bremen inne. Herr Professor Gläske, wir haben uns vorhin mit den Ursachen beschäftigt und haben gleich mehrere Faktoren identifiziert, die dazu führen, dass immer wieder Arzneimittel nicht lieferbar sind. Die Produktion ins Ausland, die Rabattverträge, die Abhängigkeit von nur wenigen Herstellern, das waren die großen Punkte. Jetzt sind die Vorschläge aus Berlin auf dem Tisch. Mehr Vorratshaltung, Anreize für Produktionsstätten wieder in Europa und Vertragsstrafen. Wie weit kommen wir denn mit diesem Paket aus dem Gesundheitsministerium?
Na, zunächst ist es einmal wichtig, dass die Politik tatsächlich reagiert. Wir haben ja über Jahre eigentlich dieses Problem vor uns hergeschoben. Wir haben immer wieder die Politik darauf aufmerksam gemacht. Man hat es sozusagen an die Seite gewischt und hat gemeint, man hat andere wichtigere Dinge zu regeln, was ja auch sein mag im Gesundheitswesen. Aber dieser Aspekt der Verknappung von Arzneimitteln ist natürlich schon lange ein Thema. Und insofern bin ich nur froh, dass die Politik tatsächlich jetzt reagiert. Der Punkt ist in der Tat, dass die Politik die Rahmenbedingungen setzt. Sie setzt die Rahmenbedingungen für das Arzneimittelrecht, an das die pharmazeutischen Hersteller gebunden sind. Sie setzt die Rahmenbedingungen für das Sozialgesetzbuch 5, daran sind die Krankenkassen gebunden. Sie setzt auch die Rahmenbedingungen für die Arzneimittelversorgung in Apotheken. Das heißt also, die Politik hat ja schon die Möglichkeit in der Hand, tatsächlich Veränderungen einzuführen, bis hin dazu, dass man eben die Wirtschaftlichkeit damit verbindet, das hat Herr Spahn jetzt nicht gesagt, damit verbindet, dass auch die Qualität stimmt. Also das ist ein Punkt, der mich immer wieder umtreibt, dass ich mich frage, welche Firmen prüfen dann eigentlich die Qualität von Produkten, die dann aus Indien oder China herkommen, und ist die Qualitätssicherung tatsächlich so gut, dass man erkennen kann, wie vernünftig und wie gut sozusagen die Produktion in China oder Indien gelaufen ist.
Ja, wir haben das ja gerade gehört, diese Produktion mit Wasser, das hierzulande gerade mal eben noch zum Waschen benutzt werden dürfte. Ja. Dann verschwindet ja mein Vertrauen in die Qualität der Produkte, die wir da aus Asien beziehen, rapide.
Das ist leider ein Faktum, was man nicht unterschätzen darf. Und insofern gibt es ja sogar schon einige Generika-Hersteller, die, wie ein bekannter Textilhersteller sagt, wir produzieren nur in Deutschland. Also die im Prinzip das sozusagen als etwas betrachten, was die Qualität besser sichert. Also ich bin sehr dafür, dass man den Qualitätsanspruch anhebt, dass man im Grunde genommen Qualitätssicherungsmaßnahmen einführt. Die Apothekerinnen und Apotheker haben ein sogenanntes Zentrallaboratorium deutscher Apotheker, die sehr gut den Markt begleiten könnten mit ihren Untersuchungen. Das heißt, man muss ja zu neuen Wegen kommen. Man kann das nicht einfach dem Markt überlassen. Das versucht man zwar in neoliberalen Diskussionen immer wieder als Programm darzustellen, sondern man muss hier Rahmenbedingungen setzen. Und die Rahmenbedingungen sind, das haben Sie gerade schon erwähnt, dass die Rabattverträge nicht mit einem Hersteller abgefasst werden dürfen. Die Rahmenbedingungen sind, dass man möglichst auch wieder im europäischen Umland Produktionsstätten hat, dass man die Qualitätssicherung erhöht, dass man die Wirtschaftlichkeit natürlich berücksichtigt, aber die Wirtschaftlichkeit oder die ökonomischen Vorteile dürfen nicht dazu führen, dass die Qualität geopfert wird. Und das scheint mir so ein Aspekt zu sein, der in den letzten Jahren immer stärker in den Vordergrund gestellt wurde und der leider nichts mit der Patientenorientierung zu tun hat. Dafür sprechen wir uns aus. Wir müssen erreichen, dass die Patienten sehr zuversichtlich auch die Arzneimittelversorgung weiter betrachten können, dass sie sehr sorgfältig darauf achten können, dass hier ein qualitätsgesicherter Anspruch bei der Arzneimittelversorgung eine Rolle spielt und dass die Produkte lieferbar sind. Und das bedeutet, dass ich diejenigen, ich sage das nochmal ganz eindeutig, diejenigen, die am Arzneimittel verdienen, am meisten verdienen, nämlich die Pharmaindustrie, dass die sanktioniert werden muss, wenn es zu solchen Engpässen kommt, und dass die sozusagen auch die Kosten übernehmen müssen, die für alle Alternativen, die dann gesucht werden müssen, entstehen. Insofern kann ich nicht nur am Markt verdienen, sondern ich habe auch Verantwortung. Und das ist immer ein Problem, was bei der Politik vielleicht nicht so ganz gut ankommt, weil man dann sich mit den Industrieverbänden oder den einzelnen Herstellern letzten Endes anlegen muss. Und
aber das Vertragsstrafen sind jetzt tatsächlich geplant. Trotzdem wird das ja noch keine Produktion wieder zurückholen nach Europa. Was würden Sie sagen, welche Anreize können da geschaffen werden, dass Firmen sich wieder entscheiden, Wirkstoffe tatsächlich in Deutschland zu produzieren?
Also die Anreize müssen sein, dass sozusagen Produktionsstätten selber oder dass die Produktionsländer selber praktisch ein, wenn man so will, herausragendes Schild darstellen, dass hier die Qualität hoch angerechnet wird und dass eben auch bezogen auf die Produktion von Arzneimitteln tatsächlich in diesen Ländern das Signal ausgeht, hier wird unter Qualitätsaspekten, unter Transparenzaspekten, unter Aspekten sozusagen der, wie sehr wir sagen, Good Manufacturing Practice, das sind also sozusagen Rahmenbedingungen, unter denen man produzieren sollte, da wird unter diesen Bedingungen das Arzneimittel hergestellt. Und das sind, glaube ich, Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Und das kann natürlich sein, das sage ich ganz eindeutig, dass dann nicht unbedingt mehr Preisdumping im Vordergrund steht, sondern dass ein vertretbarer Preis auch für diese Arzneimittel dann möglich sein muss, auch in Rabattverträgen möglich sein muss. Und das kann letzten Endes auch bedeuten, dass wir natürlich den einen oder anderen Centbetrag auf die Arzneimittelpreise aufschlagen müssen, wenn wir eben zu solchen Produktionen zurückkehren wollen. Mhm.
Deutschland galt ja lange als Hochpreisland für Medikamente, auf Platz 2, direkt hinter den USA, wo Medikamente noch teurer sind. Aber das gilt ja so nicht mehr. Müssten gerade die billigen Medikamente hier teurer werden und die teuren billiger, damit es sich wieder lohnt für die Hersteller?
Naja, wir haben eine ganz interessante Situation. Wenn wir den Generikamarkt nicht hätten mit den relativ günstigen Preisen, dann hätten wir sicherlich durchschnittlich höhere Ausgaben im Arzneimittelsektor, weil wir ja in der Zwischenzeit sehr teure Arzneimittel zur Behandlung von Onkologie, von Multiple Sklerose und dergleichen haben. Das heißt, wir müssen einen Ausgleich schaffen. Und dieser Ausgleich muss tatsächlich bedeuten, dass die Arzneimittel, die notwendig sind und die auch wichtig sind in der chronischen Versorgung, und davon haben wir ja bei vielen Krankheiten wirklich hohe Notwendigkeiten, dass diese Arzneimittel verfügbar sind, und wenn das denn bedeutet, dass die Lagerhaltung zum Beispiel erhöht werden muss und dass sozusagen auch die Preise dann möglicherweise anziehen, dann ist das für mich jedenfalls ein tolerierbarer Aspekt bezogen auf die Patientenversorgung, die dann sichergestellt ist und die dann ganz klar eben auch im Vordergrund zu stehen hat. Und das ist sozusagen ein Gesichtspunkt, über den wir nachdenken müssen. Wie kann man in diesem Bereich dann Anreize schaffen? Wie kann man die Möglichkeiten nutzen, die wir ja auch von den Krankenkassenseiten in den Verträgen, in den Möglichkeiten der Vertragsabschlüsse eben sehen können. Und insofern wäre aus meiner Sicht tatsächlich dort eine politische Rahmenbedingung denkbar, indem man deutlich macht, dass hier auch unter wirtschaftlichen Aspekten nicht das Preisdumping-Gefühl im Vordergrund steht, sondern der Qualitätsanspruch sozusagen im Vordergrund, in den Vordergrund gestellt wird. Und wenn das der Fall ist, dann wäre ich schon sehr viel beruhigter, als ich das heute bin.
Herr Professor Gläschen, noch eine ganz, ganz kurze Frage, ganz kurze Antwort bitte. Das Problem hat sich über Jahrzehnte aufgebaut. Wie schnell würden denn diese Lösungsansätze, die wir jetzt besprochen haben, greifen können?
Na, sie werden hoffentlich nicht Jahrzehnte dauern. Ich bin aber nicht optimistisch genug zu sagen, wir haben im nächsten Jahr schon eine Entwarnung. Das wird sich alles sicherlich über die nächsten 2-3 Jahre, wenn überhaupt, vernünftig einpendeln. Aber ich bin sicher, wenn man es jetzt anpackt und die Rahmenbedingungen so setzt, wie es vorgesehen ist, dann wird sich auch etwas bewegen in diesem Feld. Dazu ist das Thema in der Zwischenzeit zu öffentlich, als dass man das umgehen kann. Und insofern war die Politik aus meiner Sicht auch endlich gezwungen zu handeln. Und da kann ich nur hoffen, dass die Maßnahmen, die dort entschieden werden, tatsächlich auch zur Verbesserung der Lage beitragen.
Professor Gerd Gläschen, Dankeschön. Nicht lieferbar gehen uns die Medikamente aus. HR2 Kultur der Tag. Eine schnelle Lösung für das große Problem wird sich nicht finden lassen. Aus Lieferengpässen sind schon erste Versorgungslücken geworden. Dabei ist die Gesundheit doch das höchste Gut. Sie finden die Sendung wie gewohnt auf hr2.de oder in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.